Herr Awadik, warum ist eigentlich eine Patientenverfügung wichtig? Was wird darin geregelt?
Eine Patientenverfügung ist eigentlich der Ausdruck der selbstbestimmten Handlung. Eine Patientenverfügung hat eine Zielrichtung, und zwar betrifft sie immer die Möglichkeit, die eigenen Wünsche zu formulieren, die man bezüglich einer medizinischen Behandlung hat, wenn man sich am Ende des Lebens befindet. Es gibt also verschiedene Situationen, wenn man sich zum Beispiel unabwendbar im Sterbeprozess befindet oder im Endstadium einer tödlich verlaufenden, unheilbaren Krankheit und ähnliche Situationen, in denen man dann festlegen kann, wie soll in diesen Situationen mit einem Verfahren werden bezüglich einer medizinischen Behandlung. Möchte ich nochmal eine volle intensivmedizinische Lösung? Oder möchte ich im Prinzip, dass mein Leben nicht künstlich verlängert wird, aber meine Leiden so weit wie möglich gelindert werden?
Wie ausführlich muss man da eigentlich sein? Als Laie kann man ja die ganzen medizinischen Behandlungsmethoden nicht unbedingt kennen. Muss man sich da schlau machen zum Thema Beatmung, zum Thema Ernährung und Wiederbelebung, was es alles gibt?
Ganz genau, also das ist ein wichtiger Punkt, denn diese Patientenverfügung hat ja im Prinzip eigentlich zum Inhalt eine Anweisung an das behandelnde medizinische Personal. Das bedeutet, sie muss auf der einen Seite sehr leicht verständlich sein, sodass also auch diejenigen, die dem Willen nachkommen müssen, im alltäglichen Geschäft, im Krankenhaus zum Beispiel, tatsächlich verstehen können, welche Anweisung ist jetzt gemeint. Sie muss allerdings auch bestimmt genug sein, sodass also auch das Ganze rechtlich nachvollziehbar ist und auch einsortierbar ist. Also sie darf nicht zu kompliziert geschrieben sein, aber sie muss natürlich auch eine gewisse Verbindlichkeit besitzen und muss die Themen auch konkret ansprechen. Deswegen ist es wichtig, da gibt es eine Fülle von BGH-Entscheidungen auch dazu, was dort für Anforderungen zu stellen sind. In diesen Situationen muss man halt sehen, das ist schwierig aus dem Bauch heraus zu schreiben, sondern da sollte man dann schon sehen, dass man sich an den entsprechenden Vorgaben, wie die Rechtsprechung sie auch aufstellt und natürlich auch Praxis, Umsetzungsfähigkeit besteht, orientiert.
Das klingt jetzt nicht so, als könnte man das alleine machen.
Ja, also theoretisch kann man das natürlich auch alleine machen. Es gibt natürlich diverse Muster, die so kursieren. Es ist aber immer schwierig zu sagen, ob diese Muster wirklich vernünftig sind, ob die Aktualität besitzen, ob sie die aktuelle Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes widerspiegeln. Aber es gibt zum Beispiel auch das Bundesministerium der Justiz hat auf ihrer Internetseite ein Muster rausgegeben. Daran kann man sich schon entlang hangeln. Aber es ersetzt natürlich nicht eine vernünftige Beratung, die man dazu benötigt und auch eine Erläuterung, die man vielleicht zu den verschiedenen Situationen, wann gilt, was genau, was ist damit gemeint, wie wirkt das Ganze dann in der Praxis, auch tatsächlich dargestellt und erläutert werden kann.
Was passiert eigentlich ohne Patientenverfügung? Bin ich dann quasi der Philosophie des behandelnden Arztes ausgeliefert?
Das kann durchaus so passieren. Also wir haben verschiedene Fälle erlebt, wo es dann halt ist, dass manche Ärzte sagen, ja okay, dann wird das abgefahren, was nach der Schulmedizin möglich ist. Und das kann natürlich dazu führen, dass man, wenn man beispielsweise im Wachkoma liegt und man wird dann künstlich ernährt und atmet, sich dieser Zustand lange hinziehen kann. Ja, auch wenn die Person das vielleicht gar nicht konkret gewollt hat. Das kann man dann natürlich möglicherweise, wenn der Arzt sich dann da von der Auffassung nicht abbringen lässt, auch durch Gerichte korrigieren lassen. Aber das ist ein langwieriger Prozess und da muss dann halt in Erfahrung gebracht werden, ob die jeweilige Person das tatsächlich so wollte oder eben nicht so wollte. Und das ist alles halt mit vielen Fragezeichen versehen, so will ich es mal formulieren, wo man nicht genau weiß, am Ende wird der eigene Wille jetzt umgesetzt oder nicht. Und wenn Sie natürlich, gibt es auch viele Ärzte, die natürlich auch Ihnen einen Tipp geben, so jetzt geht's nicht weiter und das macht jetzt alles keinen Sinn mehr. Wenn sich dann die Angehörigen auch einig sind, dann kann es natürlich auch sein, dass eine Behandlung abgebrochen wird. Aber es ist immer, wie gesagt, fraglich, ob das dann tatsächlich passiert.
Wie lange, wenn ich also entweder mit anwaltlicher Hilfe oder selbst eine Vorlage heruntergeladen habe, wenn ich eine Patientenverfügung erstellt habe, wie lange ist sie dann eigentlich gültig?
Also grundsätzlich ist so eine Patientenverfügung erstmal so lange gültig, solange sie nicht widerrufen wurde. Es ist allerdings, oder wir empfehlen auch grundsätzlich, dass es sinnvoll ist, eine Patientenverfügung regelmäßig zu bestätigen. Man sollte eigentlich alle 2 bis 3 Jahre dann nochmals unterzeichnen, dass man sagt, die Verfügung soll weiterhin Gültigkeit besitzen. Mhm. Oder auch wenn man jetzt Ausnahmen wünscht oder Änderungen wünscht, kann man sie dort aufnehmen. Gleiches gilt, wenn jetzt ein schwerer Eingriff im Krankenhaus beispielsweise bevorsteht, dann sollte man auch die Aktualität der Patientenverfügung nochmal herstellen. Weil es ist immer schwierig, wenn jetzt das medizinische Personal eine Verfügung bekommt, die beispielsweise vor 15 Jahren ausgestellt worden ist, und dann noch nachzuvollziehen, ob das tatsächlich noch der Wille gewesen ist, ist manchmal schwierig.
Ja, stellt sich die Frage, wo bewahrt man so eine Patientenverfügung auf? Am günstigsten wäre es ja, man hätte sie immer dabei für den Fall der Fälle, aber ja, praktikabel ist das natürlich nicht.
Das ist richtig. In der Regel bewahren die meisten Personen die Patientenverfügung zu Hause auf. Es ist heute Usus, wenn man ins Krankenhaus kommt, dass die Klinik nachfragt, ob man eine Patientenverfügung besitzt, und dann würde man diese auch entsprechend aushändigen. Aber es ist natürlich immer eine Frage, man müsste dann sehen, dass seine Verwandten spätestens wissen, wo ist denn die Patientenverfügung zu Hause und ob so eine Urkunde besteht und dass sie dann halt im Zweifel auch vorgelegt werden kann. Es gibt noch das sogenannte Vorsorgeregister bei der Notarkammer in Berlin. Dort kann man also eigentlich die Vorsorgevollmacht in erster Linie hinterlegen, und wenn man eine Patientenverfügung hat, kann man die dort auch sicherlich mit beifügen. Das wäre noch eine Möglichkeit, wo dann abgerufen werden könnte, ob so eine Urkunde besteht. Aber in der Regel, die meisten haben die Urkunden zu Hause, die Verwandten wissen, das ist der Notfallordner, da ist alles drin, und dann auch die entsprechende Patientenverfügung. Und dann kann man halt diese dann, wenn jetzt ein Notfall eintrifft, ein plötzliches Ereignis, dann zügig darauf zugreifen und dann auch entsprechend diese Patientenverfügung vorlegen. Ja. Manche bewahren sie auch beim Arzt auf, ist auch eine Möglichkeit, beim Hausarzt. Wenn dort dann angefragt wird, ist dort auch noch ein Exemplar in der Akte vorhanden.
Ja, okay. Jetzt haben Sie denn den Begriff Vorsorgevollmacht ins Spiel gebracht. Was ist jetzt der Unterschied zwischen Verfügung und Vorsorgevollmacht?
Wie ich eingangs gesagt habe, ist die Patientenverfügung darauf ausgerichtet, festzulegen, wie behandelt werden soll am Ende des Lebens. Die Vorsorgevollmacht hat eine etwas andere Zielrichtung. Bei der Vorsorgevollmacht ist ein sehr wichtiges Dokument, geht es darum, festzulegen, jemand zu benennen, der sämtliche Rechtsgeschäfte und sämtliche Gesundheitsfragen für einen bestimmen kann, wenn ich selber nicht mehr in der Lage bin, eigene Entscheidungen zu treffen oder wenn ich nicht mehr geschäftsfähig bin. Das bedeutet, es kann ja schnell mal passieren, man hat einen Unfall, ist vielleicht eine Zeit im Koma, dann würde grundsätzlich jemand benannt werden müssen, der die eigenen Rechtsgeschäfte durchführt. Es müssen Miete bezahlt werden, es müssen möglicherweise Prozesse weitergeführt werden und solche Sachen. Da muss sich jemand drum kümmern, dieses ganze alltägliche Geschäft. Oder aber auch Entscheidungen, die Gesundheit betreffen. Und dafür greift dann diese Vorsorgevollmacht, wo ich eine Person benennen kann, die dann entsprechend agieren kann für mich und sämtliche Entscheidungen für mich treffen kann, wenn ich selber dazu nicht mehr in der Lage bin. Mhm. Und dieses ärztlich festgestellt wurde.
Das ist besonders wichtig, weil es kann ja auch sein, dass die Person, die die Entscheidung treffen soll, kein Verwandter ist und man das auch mit Absicht so macht, weil man vielleicht nicht das beste Verhältnis zur Verwandtschaft hat oder da vor allen Dingen auch im Vorfeld schon für klare Verhältnisse sorgen möchte.
Genau, es gab also da verschiedene Fälle, wo zum Beispiel jemand gerade in so einer Komasituation wach wurde und dann hörte man, da wurde jetzt beispielsweise der ehemalige Partner oder die ehemalige Partnerin eingesetzt. Und was die bestellenden Gerichte nicht wussten, war, dass die sich da möglicherweise gar nicht mehr freundlich gegenüberstanden, sondern völlig zerstritten gewesen sind. Mhm. Ja, und vor dem Hintergrund hat sich eigentlich etabliert, dass in diesen Fällen eigentlich eher ein Betreuer bestellt wird, das ist meistens ein Berufsbetreuer, der dann die entsprechenden Entscheidungen trifft. Und wenn man dieses nicht möchte, dann macht es halt Sinn, eine Vorsorgevollmacht zu treffen, wo ich dann auch im Vorfeld schon direkt sagen kann, die und die Person, der vertraue ich, die möchte ich einsetzen für meine weiteren Entscheidungen. Mhm. Die gibt meinen Willen wieder.
Wunderbar. Und die sogenannte Betreuungsverfügung ist dann das, was wahrscheinlich behördlich ausgestellt wird für denjenigen, also, der in dieser Vorsorgevollmacht genannt wird.
Genau, das ist, greift so ein bisschen ineinander. Man hat einmal dann die Vorsorgevollmacht, da wird in der Regel auch immer aufgeführt, dass für die Fälle, wo eine gerichtliche Betreuung erforderlich ist, die bestimmte Person auch zum Betreuer benannt werden soll. Und das manifestiert man grundsätzlich auch nochmal in dieser sogenannten Betreuungsverfügung. Die kann man dann vorlegen, da hat man dann aufgeführt, wer ist der Betreuer. Wenn der Betreuer verhindert sein sollte, kann ich eine Alternativperson einsetzen, aber man kann auch noch einen Kontrollbetreuer einsetzen, also einen Kontrolleur des Betreuers. Das kann man dann ganz individuell ausgestalten und dadurch eine gute Absicherung im Sinne des jeweiligen Mandanten durchführen.